Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Sendung führt an legendäre Orte, nach Gorleben, nach Oberammergau und natürlich an einem Morgen wie diesem nach Paris. Wir sprechen darüber, warum Notre-Dame, unsere liebe Frau, tatsächlich geliebt wird. Außerdem fragen wir, wofür und wogegen beim Gorlebener Gebet gebetet wird. Und wir messen nach, wie weit der Bartwuchs in Oberammergau ist, ein Tag vor den Passionsspielen. Notre-Dame ist mehr als eine Kathedrale, mehr als eine Sehenswürdigkeit, mehr als ein Weltkulturerbe. Die Bilder der brennenden Kirche mitten in Paris lösen Erschütterung aus. Im Netz wird wild getwittert, auf den Plätzen rund um die Insel, auf der Notre-Dame steht, war es dagegen gestern Abend still und andächtig. Ich bin nun mit Susanne Krause verbunden. Sie berichtet regelmäßig für Tag über Religionsthemen aus Frankreich, vor einigen Wochen über Vandalismus in Kirchen und erst gestern haben Sie sie gehört mit einem Beitrag über Glauben und Nichtglauben in Frankreich. Guten Morgen, Frau Krause.
Guten Morgen, Frau Florin.
Was ist dieses mehr als eine Kathedrale, mehr als eine Touristenattraktion, mehr als ein Kunstschatz von Weltgeltung? Was bedeutet Notre-Dame für Frankreich?
Ich kann Ihnen darauf erstmal antworten, wie nah es den Franzosen geht, zeigt sich in einer Presseschau heute Morgen. Es gibt keine einzige Tageszeitung in Frankreich, selbst die Wirtschaftszeitung, die nicht die brennende Kathedrale auf dem Titelbild hat. Und außergewöhnlich ist der Titel Notre Drame, also unser Drama, ein Wortspiel. Das findet sich bei Libération, der linksliberalen Tageszeitung Libération, die aus der 68er-Bewegung hervorgegangen ist. Nachfolger ist in Deutschland die Taz und die eigentlich den Religionen sonst nicht sehr nahe steht. Dann sehen Sie schon, welchen Stellenwert Notre Dame im französischen Denken hat. Es gilt als ein Emblem der französischen Geschichte und ist immer eng verbunden gewesen mit der politischen Zeitgeschichte. Zum Beispiel mit der Napoleon hat sich hier krönen lassen im Dezember 1804. Am 26. August 1944 als die Stadt befreit wurde von den deutschen Besatzungstruppen, wurde dort eine Gedenkmesse abgehalten zur Befreiung, an der auch Resistanceführer Charles de Gaulle, später Staatspräsident, teilgenommen hat. Es wurden Totenmessen in Notre-Dame gefeiert für mehrere Staatspräsidenten. Und es ist auch durch die Literatur von Victor Hugo in die Weltliteratur und die Weltkultur eingegangen, weil auch Hollywood-Filme sich auf das Motiv Notre-Dame bezogen haben.
Und es ist auch diese Idee La France Unie, ein geeintes Frankreich, das ja ansonsten nicht immer.
Es ist ein Emblem Frankreichs und es gilt, also gestern Abend in den Berichten war immer wieder das Thema, dass es als Schiff auf der Seine-Insel droht und 8 Jahrhunderte überstanden hat und einfach zum Alltag dazugehört.
Sie haben gerade gestern in Tag für Tag von einer Tagung berichtet, in der stark betont wurde, wie die Säkularisierung Frankreich verändert hat. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gehört keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Man sah gestern Menschen in Paris betend, singend, in stiller Andacht auf den Plätzen. Woher kommt diese spontane Spiritualität?
Nur 5% der Katholiken gelten heute noch als regelmäßig praktizierend, aber für die Franzosen, für viele Franzosen gehört nicht mehr unbedingt der christliche Kultus, aber die christliche Kultur untrennbar zum Alltag und das ist ihr Erbe. Und wenn dann ein Symbol wie Notre Dame in Flammen aufgeht, es geht also nicht nur um den kulturellen Aspekt, um den religiösen Aspekt, es geht einfach auch um ein gemeinsames Heimaterbe dabei. Und das trifft auf sehr große Bestürzung, dass etwas, was als ewig galt, plötzlich zerstört werden kann.
Diese Woche ist für Christen die Karwoche. Notre Dame ist berühmt für eine beeindruckende, sehr besondere und auch auf den Raum abgestimmte Liturgie. Wie wäre normalerweise das Programm dieser Woche in Paris an Notre Dame gewesen?
täglich 4 Messen. Das ist also Standard. Heute Abend ebenso war geplant ein Abendkonzert mit gregorianischen Gesängen. Am Mittwoch war geplant die Weihemesse mit dem Erzbischof, der dabei dann die heiligen Öle, die heiligen Salbungsöle weiht und bei der auch sämtliche Priester dann ihre Weiheversprechen erneuern. Am Freitag war eine Kreuzwegandacht auf dem Vorhof von Notre Dame geplant. Das alles kann natürlich nicht stattfinden.
Die Ursachen sind im Moment noch unklar, auch das Ausmaß des Schadens noch gar nicht richtig erfasst. Aber das Thema ist schon der Wiederaufbau. Woher kommt die Kraft von Paris, dieser nun gerade in den letzten Jahren sehr verwundeten Stadt?
Das ist ein, in Krisensituationen ist das französische Volk immer in der Lage, zusammenzustehen und sich gegenseitig zu stützen. Die ersten Spendenaufrufe sind schon gestartet worden, die auch, wo sehr viele Reaktionen kommen. Die internationalen Solidaritätsbekundungen sind sehr, sehr wichtig für die Franzosen, weil sie das Gefühl haben, nicht alleine zu stehen und weil ihnen auch bestätigt wird, was für ein Schatz heute Nacht in Flammen aufgegangen ist. Und das bestätigt sie auch ein bisschen in einer gewissen Wichtigkeit, wenn Sie so wollen.
Mhm, sagt Susanne Krause. Ich habe mit ihr über das Ewige, das eben doch nicht ewig ist, gesprochen. Über Notre Dame in Paris. Vielen Dank, Frau Krause. Dauert zwar noch mehr als ein Jahr, bis in Oberammergau die Passionsspiele beginnen. Die gibt es alle 10 Jahre, 2020 also wieder. Die Vorzeichen sind aber schon jetzt unübersehbar, vor allem in den Gesichtern der männlichen Darsteller. Vom Aschermittwoch des Vorjahres an dürfen sie sich nicht mehr rasieren. So will es der Barterlass. Ausgenommen sind die römischen Soldaten. Bis zu einer biblischen Haarwurzel lässt sich dieses Bartgebot nicht zurückverfolgen, aber die Tradition ist lang und sie flößt Ehrfurcht ein. Regina Steffens hat die Nebenwirkungen dieses Wachstumsmarktes in Oberammergau angeschaut.
Hallo, liebe Sanna. Was wünschen Sie sich denn? Ja, gerne um 15 Uhr.
Ein Dienstagmorgen im Friseursalon Kretschmar in Oberammergau. Es herrscht mäßiger Betrieb. Der letzte große Ansturm ist gut einen Monat her. Seitdem gilt der Haar- und Barterlass. Die rund 2400 Darsteller des Passionsspiels lassen Haar und Bärte wachsen. Bedeutet das weniger Kunden für die Friseure? Katharina Deisenberger und ihr Team stellen sich darauf ein.
Also ich glaube, da werden wir es schon merken, dass früh weniger Kinder kommen, da ist ja nicht so dramatisch. Ja, also ich glaube, bei den Kindern merkt man es dann schon, dass das da viel wegbricht.
Meint die 32-Jährige. Wer heute in den Salon Kretschmer gekommen ist, hat keine Rolle in der Passion oder darf nicht mitspielen, weil er in einem anderen Ort lebt. Diese Kunden sichern das Einkommen von Deisenberger, genauso das Extraangebot des Salons, Nagel- und Fußpflege sowie Kosmetik. Deisenbergers Großeltern hatten es danach schwerer mit dem Haar- und Barterlass. Die Enkelin erzählt von den 50er Jahren.
Die Frisurenmode damals, zur Zeit von meinen Großeltern, da war das ganz normal, dass man zwei, dreimal in der Woche zum Friseur gegangen ist, zum Rasieren oder um nachzuschneiden, zu kämmen, ja, ausfrisieren bei den Damen. Meine Großeltern, weiß ich schon, die haben sich schon immer Gedanken gemacht und die haben sich auch immer unter die, ja, wirklich ein Polster geschaffen. Für dann die Passionszeit.
Ein Polster anlegen, das müssen sie heute nicht mehr. Aber immer noch vorausschauen, planen. Die Zeit mit weniger Kunden wollen sie nutzen und einen neuen Boden im Salon verlegen. Der Haar- und Barterlass ist in Oberammergau schwarz auf weiß festgehalten. An einer Holztür im Foyer des Passionstheaters ist er auf ein großes weißes Poster gedruckt.
Es sollen sich alle weiblichen und männlichen Mitwirkenden und alle Kinder, die an den Passionsspielen 2020 teilnehmen, werden jetzt vom Spielleiter und der Gemeinde Oberammergau aufgefordert, sich ab dem Aschermittwoch eben die Haare, die Männer auch die Bärte wachsen zu lassen.
Franziska Zankel vom Presseteam zeigt auf den unteren Rand. Schwungvolle Unterschriften vom Bürgermeister und von Spielleiter Christian Stückel.
Es ist so eine gewachsene Tradition, sag ich mal. Der Herr Stückel hat das mal nachgeforscht. Ich glaube, das war in den 1900er Jahren, wurden noch Bärte angeklebt. Aber es ist Tradition, dass man es halt als Startschuss für die komplette Gemeinschaft, für das komplette Dorf, dass man sich jetzt die Haare wachsen lässt.
Eine Gemeinschaftsaktion als Pflicht für Männer, Frauen, Kinder. Erstmals gilt der Erlass auch für die Chorsänger. Regisseur Christian Stückel macht für sich selbst eine Ausnahme. Durch das lange Haar sollen die Akteure wie Jesus und seine Weggefährten vor 2000 Jahren wirken. Authentisch eben und professionell. Das Neue Testament gibt zwar keinen Bartbefehl, vermutlich ist der Haarbewuchs deshalb nicht der Rede wert, weil er so selbstverständlich war. Das Passionsspiel ist kein Provinztheater, sondern ein Festival für 30 Millionen Euro. Da bleibt man streng, auch mit mehr als nur dem Haar, sagt Franziska Zankel.
Also Piercings und Tattoos werden nicht so gerne gesehen, wobei bei den Tattoos, ich meine, inzwischen kann man sie auch überschminken zu einem gewissen Teil, aber Jesus mit einem Tattoo am Kreuz ist nicht möglich.
Und auch kein Jesus mit blonden Strähnen oder Apostel mit Anklebebärten wie Weihnachtsmänner. Janina Nowotka ist die Chefin von Haar Wannakat, ein zweiter Salon im Dorf.
Ja, die Frauen lassen sich trotzdem die Spitzen schneiden. Es wird trotzdem Haare gefärbt und gesträhnt. Und viele, die schon lange Haare haben, die kommen dann einfach zum Nachschneiden. Also ich merke jetzt tatsächlich nicht viel.
Zum Nachschneiden sitzt gerade eine Kundin vor dem Frisierspiegel. Das nasse, glatt gekämmte Haar hängt ihr vor den Augen. Sie spielt bei der Passion im Volk mit.
Ja, mei, finde ich jetzt schon okay, wenn man sich nur noch die Spitzen schneiden lassen darf. Soll ja ausschauen wie früher, also.
Während sie das sagt, schneidet eine Mitarbeiterin blonde Strähnen an ihrem Hinterkopf ab. Janina Nowotka und ihr Team profitieren auch von der Eitelkeit ihrer Kunden.
Und ja, jeder irgendwie ein bisschen ordentlich rumlaufen will. Und von dem her, glaube ich, dieser ganz Wilde, der dann einfach wuchern lässt und den Bart wachsen lässt, davon gibt es halt nicht mehr so viele, wie es früher gab. Also ich glaube, die halt früher alle hier im Ort waren, die haben halt wirklich wachsen lassen. Und heute, wenn du in München arbeitest, da kannst du jetzt oder als Steuerberater irgendwo, dann kannst du jetzt nicht als Schlurri rumrennen, denke ich mir.
Weniger Schnitte, dafür mehr Pflege und Beratung. So halten sich die Friseursalons die nächsten anderthalb Jahre über Wasser. Zur Hilfe kommen ihnen auch Jesus' Antagonisten, die Römer. Sie treten im Passionsspiel mit kurzrasiertem Haar auf, vom Erlass sind sie befreit. Die Rollen sind begehrt, weiß Katharina Deisenberger vom Salon Kretschmer.
Wenn jetzt halt einer kommt und lässt sich seine Haare komplett kurz schneiden, oder dann fragt man schon, hey, was machst du? Bist du Römer oder wo bist du denn dabei?
Katharina Deisenberger freut sich, wenn der Erlass nächstes Jahr im Herbst wieder aufgehoben wird. Sie weiß noch, wie es 2010 war bei der letzten Passion.
Wo der letzte Auftritt dann vorbei war, sind die zu uns gekommen. Bei uns war es dann tatsächlich von 10 bis in der Früh um 3:30. Es war total verrückt.
Und richtig tolle Stimmung ist dann auch, weil sie wieder 9 Jahre lang normale Arbeit haben. Bis zum nächsten Haar- und Barterlass.
Bis zu den Passionsspielen in Oberammergau dauert es noch etwas, aber Regina Steffens hörte schon mal den Bart wachsen. Gorleben im Wendland ist einer der umkämpftesten Orte der Bundesrepublik. Ein Salzstock war dort als Endlager für Atommüll ausgeguckt. Mittlerweile wurden die Erkundungen eingestellt, auch wegen der jahrzehntelangen Proteste gegen das Lager im Besonderen und gegen Atomenergie im Allgemeinen. Vom Salz der Erde bis zur Endzeitvorstellung, der Ort hat auch eine spirituelle Dimension. Vor 30 Jahren begann das Gorlebener Gebet und es geht weiter, auch wenn Gorleben seine symbolische Strahlkraft so langsam abbaut. Zum Gorlebener Gebetskreis gehört seit vielen Jahren Christa Kuhl. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Und ich habe Christa Kuhl zunächst einmal gefragt, ob ihre Gebete erhört wurden.
Zum Teil würde ich sagen, ja. Unsere Gebete und der ganze Widerstand haben immerhin verhindert, dass in Gorleben hier diese geplante ganze Atompark hinkam, Energiepark mit Wiederaufbereitungsanlage, mit Atomkraftwerk. Geblieben ist der Plan eines Endlagers und die Erkundung dafür und man muss mehr sagen, der Ausbau des Bergwerks, der ist ja so gut wie abgeschlossen und ruht jetzt nur. Dass da noch Einsicht kommt und dass es nicht zu der Einlagerung dieses hochgefährlichen Atommülls in den Salzstock kommt, das ist weiterhin unser Anliegen und auch unser Gebet.
Beten Sie eher für etwas oder eher gegen etwas?
Wir sind für die Erhaltung der Schöpfung. Wir sind also nach dem konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und da schließt sich mit ein, dass verantwortlich umgegangen wird mit der Suche nach, mit der sehr schwierigen Suche nach einem Endlager für den Atommüll.
Gibt Ihnen denn auch das Gebet eine Ahnung davon, wo die Lösung sein könnte? Der Atommüll ist ja nun mal da.
Also ich denke, in unseren Gebeten können wir Gott nicht vorschreiben, wie es doch denn bitte schön anders gehen sollte. Und die Lösung dafür, die müssen wir Wissenschaftlern überlassen. Aber dass verantwortlich nachgedacht wird, ohne Tricksereien, ohne Lügereien, ohne Profitgier, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Aber dass wir jetzt konkret beten, lieber Gott, mach doch bitte, dass es so und so wird. Nein, das, denke ich, ist nicht Sinn des Gebets.
Im Anfang wurde ein Kreuz von Wackersdorf nach Gorleben getragen, habe ich gelesen. Das war der Beginn dieses Gebets.
Ja, das war ja schon das zweite Kreuz. Es waren zwei Kreuzwege für die Schöpfung. 1988 war der Weg von Wackersdorf nach Gorleben über 1000 Kilometer. Und als das Kreuz in Gorleben angekommen war nach 60 Tagen, wurde hier eine große Andacht mit mehreren tausend Menschen gehalten. Und in dem Jahr danach gelegentlich immer wieder mal eine Andacht mit Pastoren und auch mit Laien, die im Widerstand waren. Die Pastoren waren damals von der Kirche noch sehr behindert worden, bekamen Redeverbot zum Teil. Und ein Jahr später haben sich dann einige Leute zusammengeschlossen, die sagten, eigentlich sollten wir hier, wo das Kreuz aufgestellt ist, an dem Platz im Gorlebener Forst, an jedem Sonntag eine Andacht halten.
Warum benutzen Sie das Wort Widerstand? Die Bundesrepublik ist keine Diktatur, kein Unrechtsstaat, gegen den man Widerstand leisten müsste. Es reicht doch zu protestieren und seine Opposition zu bekunden. Warum das Wort Widerstand?
Ja, weil es unsere Entschlossenheit ausdrückt. Bei uns gibt es ebenso gut das Wort, wir widersetzen uns. Wir haben uns widersetzt gegen die Castortransporte, in dem tausende Menschen auf den Straßen saßen. Aber auch in dem Widerstand, wir stehen ein für das, was uns wichtig ist und worum wir auch in gewisser Weise kämpfen.
Und dass das auch die Konnotation hat, dass man nicht in einem freien Land lebt, das nehmen Sie in Kauf?
Wer das so sieht, dem können wir das nicht verhindern. Aber für uns ist es wichtig, Widerstand eben auch verbunden mit einem Rückgrat, mit gerade stehen, mit einstehen für unsere Überzeugungen, für unsere Anliegen, unseren Auftrag, den wir auch sehen in christlicher Verantwortung.
Der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, hat vor ein paar Tagen gesagt, er fühle sich beim Anblick der Freitagsdemos, also der Demos fürs Klima, an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Fühlen Sie sich auch daran erinnert? Sehen Sie da auch diese spirituelle Dimension?
Also spirituelle Dimension sehen wir ganz stark. Und vielleicht drückt das sehr gut aus ein Wort von Franz Alt, der übrigens jetzt, wenn wir 30 Jahre im Sommer dieses Jubiläum in Anführungsstrichen feiern, es ist kein Grund zum Feiern. Aber Franz Alt wird kommend einen Vortrag halten und er hat geschrieben in seinem letzten Buch, was Jesus wirklich gesagt hat, Wahrscheinlich wäre Jesus heute bei den Gruppen, die seit 25 Jahren bei Sonne und Regen, Sturm und Schnee jeden Sonntag bei Gorleben Gottesdienste gestalten.
Also da weiß ja jemand sehr genau, was Jesus will.
Ja, das geht darauf zurück, dass es zum Teil eine Rückübersetzung in die aramäische Muttersprache Jesu ist, die Evangelientexte. Von daher. Aber dass wir uns in der Nachfolge Jesu wissen und dass unsere Gebete von daher den Rückhalt haben, das sagt auch ein Wort, das wir zum Beispiel sehr oft so als Segenswort bei den Andachten haben. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Sehen Sie die jungen Leute, die freitags demonstrieren, als Verbündete?
Es gibt viele Wege, auf denen Menschen gehen, um sich einzusetzen für die Erhaltung der Schöpfung. Als Verbündete, wenn ich daran teilnehmen würde, hier im Wendland ist das nicht so stark, dann würde ich das als Großmutter tun, die an ihre Enkel denkt und ihren Enkel an der Seite stehen möchte, nicht als Koordinatorin des Gorlebener Gebets.
Ist das eine Generationenfrage? Also steht Gorleben und auch ihr Gebet für eine bestimmte Generation?
Zum Teil ist es schon. Ich würde sagen, jetzt speziell Teilnehmer, Teilnehmerinnen unserer Gebetsandachten, das ist überwiegend die ältere Generation. Es kommen einige aus der mittleren Generation dazu. Die jüngere Generation auch ist weniger dabei. Die haben ihre Bereiche, wo sie sich einsetzen. Das war auch so bei dem Gorleben, bei der Bürgerinitiative. Also das stimmt schon bei den Andachten. Da sind es überwiegend ältere Menschen, die die Anfänge schon mit begleitet haben. Aber wir hatten auch vor 14 Tagen eine kleine Gruppe von Konfirmanden, die mit der Pastorin und einer Konfihelferin eine Andacht gestaltet haben. Also die sind nicht ausgeschlossen, aber die sind weniger dabei. Tragend sind es die Älteren.
Was hält Sie dabei?
Uns persönlich? Mhm. Ja, also mein Mann und ich, wir sind seit 40, 50 Jahren, seit es mit Atomkraften angefangen hatte, im Widerstand, sind da sehr, sehr kritisch und sind dabei auch aktiv gewesen. Und es ist im Wesentlichen, dass wir sehen, unsere Verantwortung aus christlicher Sicht, vielleicht auch aus dieser Sicht heraus, nach dem alttestamentlichen Wort, wenn dein Kind dich morgen fragt, was hast du getan? Habt ihr nicht gewusst, mit welchen Gefahren die Menschen oft leichtsinnig umgehen oder nicht verantwortungsvoll bewusst? Habt ihr irgendwo eure Verantwortung wahrgenommen? Also auch diese Verantwortung den folgenden Generationen gegenüber hält uns dabei, ja.
Widerstand in der Nachfolge Jesu und aus Verantwortung für die nächsten Generationen. So sieht es Christa Kuhl, die Koordinatorin des Gorlebener Gebets. Das Gespräch mit ihr können Sie wie alle Beiträge dieser Sendung in unserer Audiothek nachhören. Damit endet Tag für Tag nach den 10 Uhr Nachrichten. Begrüßen Sie meine Kollegen von der Sprechstunde. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.